Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hallo, hallo und willkommen zur letzten Folge des Mensch-Technik-Podcast zum Thema CES 2026. Es ist die vierte Folge, die ich zu der Thematik mache und ich habe in den Vorgängerfolgen, wer sie nicht gehört hat, sollte nochmal zurückgehen und sich die anderen Folgen anhören. Und ich hatte ja angekündigt, ich mache da vier Folgen zu. Das ist jetzt die vierte und die letzte Folge, nachdem ich mich also mit dem Thema Autoindustrie auseinandergesetzt habe, auch mit der Show als solches, auch mit den Themen, die nichts mit der Automobilindustrie zu tun hat, die sich sonst so getan haben. Da speziell eben das Thema KI und Robotics und das Verschmelzen dieser beiden Domänen. Heute die Folge mit den offenen Fragen. Also was habe ich an offenen Themen mitgebracht aus Las Vegas? Es ist jedes Jahr so, dass ich zurückkomme und bestimmte Eindrücke habe, auch häufig Themen identifizieren kann, die so ganz heiß sind, die richtig brennen, die auch die nächsten Monate, Jahre in der Industrie, in der Elektronikindustrie, in der Autoindustrie, Robotikindustrie, die das bestimmen werden. Es gibt aber auch immer wieder Themen, bei denen ich mir denke, okay, da habe ich offene Fragen. Also da bleibt was offen. Und die möchte ich heute mal durchgehen. Da möchte ich einfach mal gucken, ob ich vielleicht Ansätze finde für Antworten oder ob Dinge wirklich offen bleiben. Schauen wir mal, wie wir es machen. Generell, rückblickend für mich eine Schlussfolgerung, die zentrale Herausforderung jenseits aller Technologie ist nicht die reine Leistungsfähigkeit, sondern die Relevanz. Und das ist ja ein Thema, was ich bei mir in meinen Beratungsprojekten, in meinen Keynotes immer wieder nach vorne schiebe. Technologie muss einen Sinn haben, sie muss relevant sein, sie muss das Leben von Menschen verändern, sie muss besser machen. Und die Technologiebranche insgesamt weiß, wie man intelligente Systeme macht, wie man Softwareplattformen baut, wie man autonome Maschinen entwickelt. Und was aus meiner Sicht generisch ungelöst ist, ist die Frage, wie diese Plattformen, wie diese Maschinen, wie diese Systeme so gestaltet werden können, dass sie die menschliche Kognition respektieren, dass sie die Fähigkeiten, die wir als Menschen haben, unterstützen, statt sie zu unterminieren oder untergraben. Und dass diese technologischen Systeme Vertrauen schaffen und uns nicht in irgendeiner Form der Abhängigkeit treiben. Und die CES hat dieses Jahr wieder beeindruckende Fortschritte gezeigt, was Technologie angeht, aber auch eine wachsende Lücke zwischen dem technisch Möglichen auf der einen Seite und dem sinnvoll Nutzbringenden auf der anderen Seite. Aus einer human-centered perspective, also einer menschzentrierten Sichtweise, wird die Zukunft von Mobilität und Technologie nicht dadurch entschieden, wer die meiste KI, das größte Display, die meisten Sensoren einbaut. Die Zukunft wird dadurch entschieden, wer den Menschen am besten versteht. Unsere Grenzen, unsere Gewohnheiten, unsere Emotionen, unser Bedürfnis nach Kontrolle, unsere Träume, unsere Fähigkeiten. Und das Ganze dann in Klarheit und Würde gießt im Rahmen der Interaktion. Also so Thema wie Humane HMIs, also Menschen, menschenähnliche Mensch-Maschine-Schnittstellen, Shy-Tech, die schüchterne Technik. Ja, das ist so eine verkörperte Interaktion, die Rückkehr der Physis. Ja, das sind keine nostalgischen Gegenbewegungen. The Revenge of the Analog, die Liquid HMIs, die Humane HMIs, Das sind keine nostalgischen Bewegungen, es sind einfach korrigierende Kräfte in einer Welt, die zunehmend abstrakt wird, in einer Welt, die zunehmend digital ist. Und aus dieser Sicht war die CES weder ein Scheitern noch ein Durchbruch. Sie war ein, ich habe sie wahrgenommen, als einen Moment der Konsolidierung, der Reifung. Und die Gewinner des kommenden Jahrzehnts werden all diejenigen sein, die technologische Exzellenz mit anthropologischer Einsicht, mit starkem UX-Fokus, User Experience, Nutzererfahrungsfokus und auch mit ethischer Verantwortung verbinden. Technologie muss nicht unbedingt lauter, schneller oder autonomer werden. Sie muss besser in das menschliche Leben integriert werden. Und ich nehme ein Stück weit eine leise, kraftvolle Botschaft mit. Die Zukunft gehört nicht den Maschinen, die die Menschen ersetzen, sondern den Systemen, die Menschen verstehen, die Menschen unterstützen, die Menschen befähigen. Das ist so, wenn er mich fragt, einer der, ich sag mal, generischen, technologiebefreiten Hauptpunkte, die ich mitgenommen habe. Heute 4 Themen, 4 offene Fragen, 4 ja, Antwortversuche, 4 Ansätze zu einer Antwort. Erstens, wohin entwickelt sich die Autoindustrie? Ganz klar, wir sind in einer Umbruchphase, die so heftig ist wie nie zuvor. Und neben den technologischen Umbrüchen vom Thema autonomes Fahren oder automatisiertes Fahren, über Elektrifizierung des Antriebsstrangs bis hin zu das Fahrzeug als Knoten im Internet der Dinge, haben wir im Moment auch eine ganz entscheidende Business-Transformation. Also nicht nur eine technologische Transformation, sondern Märkte verschieben sich, Produktionsorte, Standorte verschieben sich. Alles das wird jetzt, ja, entwickelt sich in eine neue Richtung. Und abgezeichnet haben sich diese Entwicklungen alle schon. Sie sind über lange Jahre nicht wirklich ernst genommen worden. Jetzt sind sie da. Ja, und jetzt müssen wir schauen, wie gehen wir damit um. Also Uhr rückwärts gehen, drehen wird nicht gehen, aber welche Chancen haben wir denn? Zweite Frage, nur partiell beantwortet. Welche Rolle spielt die CES für die Fahrzeugindustrie in Zukunft? Ist das noch die Top-Light-Show, also ein Anführershow, im Automotive-Bereich in Zukunft? Oder kann ich einfach ja noch woanders hingehen oder zu Hause bleiben? Dann die Frage, wohin entwickelt sich Automotive HMIs? Eine Frage, die eine unendliche Antwort zur Folge haben kann. Kurzer Blick darauf und dann, was ist die Rolle von Robotern, von humanoiden Robotern, von Androiden in zukünftigen Haushalten und Produktionsstätten? Also, die 4 Fragen heute mal mit ein paar Antworten. Wie wird sich die zukünftige Automotive-Industrie entwickeln? Die Frage war selten so relevant und vor allem auch so schwer zu beantworten wie heute. Was ich gesehen habe, nicht nur auf der CES, sondern generell in der Industrie sehe, verstärkt sich durch breitere Branchenentwicklungen, ist die Automobilindustrie im Moment an einem strategischen Wendepunkt. Ja, und es ist eher ein Wendepunkt und es ist noch keine klare Entscheidungsrichtlinie, keine Entwicklungslinie zu erkennen. Ja, also die Automobilindustrie entfernt sich schrittweise auch gezwungenermaßen von einem klassischen produktfokussierten Fertigungsindustrie hin zu einer system- und plattformorientierten Branche. Ein Fakt, der in der Mobilfunkindustrie, bei denen man den Smartphones schon längst realisiert ist, der holt jetzt auch die Fahrzeugindustrie ein. Also Fahrzeuge werden nicht länger primär durch Motoren, durch Fahrwerke, durch Karosseriedesign definiert, sondern mindestens genauso stark, eher stärker durch Softwarearchitekturen, durch KI-Fähigkeiten, durch Sensorik, durch Konnektivität. Und in der Theorie ist der Wandel gut verstanden. In der Praxis kämpfen viele OEMs damit, ja, Tools, Prozesse, Strukturen an diese neuen Realitäten anzupassen. Und was für mich die CES klar gezeigt hat, dass es keine einzelne oder geteilte Version eines zukünftigen Autos gibt, sondern die Branche fragmentiert sich. Einige Akteure bewegen sich in Richtung servicebasierter Autonomie und Flottenmodelle. Ganz speziell jetzt auch Firmen wie SUX zum Beispiel. Andere Hersteller setzen eher immer noch stark auf privaten Besitz, ja, erweitert durch so Themen wie Automatisierung, erweitert durch KI, künstliche Intelligenz, Beispiel BMW. Und das Thema Mobilität dehnt sich über das Auto hinaus auf Zweiräder, Mikromobilität, auch Robotik, hybride Ökosysteme. Also das sind alles so Themen, die zeigen, dass der traditionelle Automotive OEM noch da ist. Natürlich, klar, wir können immer noch einen Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW, Volkswagen, Ford, Opel kaufen. Aber dass sich da einiges tut und dass vor allem auch neue Player mit neuen Geschäftsmodellen und neuen Lösungsansätzen am Markt auftauchen. Und da ist Tesla inzwischen aus meiner Sicht fast schon eher auf der traditionellen Seite zu sehen. Und was die Gerüchteküche sagt, werden die auch nicht mehr lange Autos bauen, sondern das wird eher ein Robotikhersteller werden. Bin gespannt, ob das so kommt oder nicht. Die Fragmentierung der Fahrzeugindustrie liegt nahe, dass es die Automobilindustrie möglicherweise gar nicht mehr so gibt, sondern dass es eher ein lose gekoppeltes Set von Mobilitätsdomänen ist, von Anbietern ist, von verschiedenen Zulieferer und Zusammenarbeitskooperationsmodellen ist. Und all das entwickelt unter Umständen dann seine eigene innere Logik. Technologisch sehe ich die Fortschritte. Künstliche Intelligenz, Software-Defined Vehicles, also software-definierte Fahrzeuge, automatisiertes, autonomes Fahren, Sensorik und auch zunehmend ein Reifeprozess im HMI, Human-Machine-Interface-Bereich. Also da sehe ich klare Entwicklungen. Strategisch wirken viele traditionelle Akteure eher reaktiv als proaktiv. Also Plattformanbieter von außerhalb der Automotive-Domain, Cloud-Anbieter, KI-Anbieter, Halbleiter, Softwareunternehmen definieren mehr und mehr Tempo und Struktur der Innovation. Und das Risiko liegt dabei nicht in der technologischen Irrelevanz, sondern im Verlust der Souveränität über zentrale Teile der Wertschöpfung. Also wenn der Fehler da steht und Honda macht quasi das Basisfahrzeug und Sony liefert den gesamten Software, die gesamte User Experience. Und das ist ja der Teil, der am Ende nachher Fahrzeuge auch voneinander differenzieren wird. Dann hat sich da in einem Auto der Anteil der Wertschöpfung in der Software von einem Fremdanbieter, also einem Nicht-Fahrzeuganbieter, hat sich doch deutlich erhöht. Ein weiteres Richtungssignal ist die langsame und notwendige Verschiebung von reinen Performance-Kennzahlen zu Human-Centric-Themen, zu Differenzierungen über die Menschzentrierung. Ja, Komfort, kognitive Belastung, Vertrauen, wahrgenommene Sicherheit, emotionale Qualität, das sind die entscheidenden Faktoren. Und das zeichnet sich seit einigen Jahren ab, das wird ständig besser und mehr. Und kleine Fußnote an der Stelle gibt mir auch Hoffnung für die europäische Autoindustrie, weil wir in Europa verstehen den europäischen Nutzer ganz gut. Das deutet alles darauf hin, dass zukünftige Wettbewerbsfähigkeit weniger rein auf Ingenieurskunst basiert, sondern geprägt wird vom Verständnis über menschliches Verhalten, von Psychologie, von Kontext und das sind alles Themen, die in der Branche irgendwo vorhanden sind, aber nicht wirklich gleichmäßig verteilt sind. Also, wohin steuert die Autoindustrie? Es gibt nicht nur eine einzige Zukunft, sondern es gibt mehrere parallele Zukünfte. Autos werden in Zukunft Plattformen sein und nicht nur einfach Produkte. Wir werden statt isolierter, einzelner, solitärer Fahrzeuge Ökosysteme haben. Und wir werden feststellen, dass die Software, die Entwicklung der Softwaregeschwindigkeit deutlich prägender sein wird als die Hardwarezyklen. Und am Ende wird es dazu kommen, dass menschliche Erfahrung, in dem Moment, wo die getroffen wird, wo wir die befriedigen, werden wir besser sein, als wenn wir mit technischen Spezifikationen protzen. Und die Frage ist nicht, ob diese Transformation überhaupt stattfinden wird, sie ist da. Die eigentliche Frage ist, wer sie aktiv gestalten wird und wer sich lediglich an von anderen definierte Rahmenbedingungen anpasst. Und ich möchte jetzt gar nicht, weil ich es auch nicht weiß, darüber spekulieren, welche Autohersteller in welche Kategorie gehören. Also wer aktiv an dieser ganzen Thematik spielt oder auch bei den Zulieferern und die gleiche Thematik. Wer ist der aktive Treiber und wer folgt eigentlich hinterher und passt einfach sich nur an Rahmenbedingungen an, die von anderen woanders unter anderen Bedingungen gesetzt werden. Und in diesem Sinne befindet sich die Autoindustrie derzeit weniger auf einer Straße, um Bild zu bleiben, sondern mehr an einer Kreuzung. Und die nächsten Jahre, und da rede ich über 2 bis 5, werden entscheiden, ob sich die Autoindustrie zu einer selbstbewussten, menschzentrierten Mobilitätssystemindustrie entwickelt oder ob Autohersteller in Zukunft und auch Automobilzulieferer hardwarezentrierte Zulieferer innerhalb einer Plattformökonomie sind, die von anderen, nämlich von Softwarefirmen, bestimmt werden wird. Für mich ist das auf einen Satz oder an einem Absatz dargestellt die zentrale strategische Frage in der Autoindustrie. Die zweite Frage, die ich mitgebracht habe: Welche Rolle wird die CES in Zukunft für die Automobilindustrie zu spielen? Welche Rolle spielt sie da? Dass die CES für die Automobilindustrie zentral ist, war in den letzten Jahren selbstverständlich und das scheint mir nicht mehr der Fall zu sein. Also das quasi nahezu völlige Fehlen traditioneller Autohersteller oder Autohersteller insgesamt, ja, ist schon sehr, sehr deutlich. Auch die Zulieferer haben sich zum Teil rar gemacht. Also die zentrale Frage ist nicht, ob die CES relevant bleibt, sondern wie und für wen sie zukünftig relevant ist. Und die CES hat sich war aber Jahre hinweg in weiten Teilen eine klassische Automotive-Bühne und davon hat sie sich entfernt. Also sie ist nicht länger ein Ort, an dem die Zukunft des Autos umfassend von OEMs mit Fahrzeugen, Konzepten, Zukunftsvisionen präsentiert wird. Stattdessen ist die CES zu einem Technologie-Marktplatz geworden. Vielleicht ist sie zu etwas geworden, was sie früher mal war. Aber heute ist es sehr, sehr deutlich. Also es ist eine Plattform, auf der Technologien, Enabling-Technologien, also befähigende Technologien, wie KI, wie Softwareplattformen, wie Sensoren, wie Chips, wie Robotik, wie HMI-Komponenten, unabhängig von fertigen Automotive-Produkten gezeigt werden. Für Technologieunternehmen, für Zulieferer, für Startups, für Plattformanbieter ist diese Rolle natürlich sehr, sehr wertvoll. Ja, die CES bietet da Sichtbarkeit, branchenübergreifenden Austausch, Zugang zu Entscheidern weit über die Automotive-Domäne hinaus. Für traditionelle OEMs scheint dieser Wandel eher eine Spannung zu erzeugen. Also die CES garantiert keine Kontrolle über das Narrativ mehr. Wo die CES weiter hochrelevant ist, ist ihre Funktion als Radarsystem für frühe Signale. Ja, sie ist einer der wenigen Orte, an denen Automotive-Entscheider beobachten können, wie schnell angrenzende Industrien, zum Beispiel KI, Consumer Electronics, Robotics, Software, wie schnell die voranschreiten und wie deren Innovation Mobilität komplett verändern wird, komplett neu definieren wird. Also die CES zeigt nicht unbedingt, wo die Automobilindustrie landen wird, aber sie zeigt, hat in diesem Jahr gezeigt, und das sehe ich als Trend, welche Kräfte das Terrain formen, auf dem sich Autohersteller und Zulieferer bewegen. Und in diesem Sinne geht es bei der CES nicht unbedingt um Validierung, sondern um Orientierung. Ja, sie ist also ein Ort, wo schwache Signale, entstehende Abhängigkeiten, Machtverschiebungen sichtbar werden und insbesondere den wachsenden Einfluss nicht automobiler Akteure auf die zentrale Automotive-Wertschöpfung darstellen. Sie ist ein Spiegel. Ja, die reduzierte Präsenz der Fahrzeughersteller auf der CES wurde nicht dadurch verursacht, dass die Messe an Relevanz verloren hätte, sondern durch die Ambivalenz der Automobilindustrie gegenüber ihrer eigenen Transformation. Und natürlich aus Budgetgründen, völlig klar. Aber wenn wir das Budget mal draußen lassen, das Geldproblem, weiß die Automobilindustrie im Moment offensichtlich nicht, wie sie sich neu erfinden kann. Dass sie sich neu erfinden muss, ist weitgehend bekannt. Da sind die meisten sich auch einig. Aber wie geht es und in welche Richtung geht es? Ja, und diese Unsicherheit gegenüber der eigenen Transformation war vielleicht einer der Treiber, warum es da die Verschiebung gab. Ja, so ganz klassische Fragen. Wem gehört die Software? Wem gehört der Nutzer? Wer definiert die User Experience? Wer kontrolliert die Plattform? Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ja, die Autoindustrie verschließt da die Augen davor und stellt sich dem Thema nicht so richtig. Wie sehe ich die Zukunft? Für mich, nach dem Jahr 2026, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie eine klassische Automotive-Show wird, so wie sie es über viele Jahre hinweg war oder in Teilen halt war. Die Rolle der CES wird eher eine branchenübergreifende Konvergenzplattform sein, wird ein technologisches Frühwarnsystem sein, wird als Ort, an dem Automotive-Unternehmen lernen können, was sie nicht mehr selbstverständlich kontrollieren. Und es geht hier bei diesen Ausblicken nicht um die CES im Generellen, sondern es geht um den Automotive-Anteil, also um die Fahrzeughersteller, Zulieferer und Dienstleister. Für diejenigen, die bereit sind, sich offen darauf einzulassen, bleibt die CES von einem unschätzbaren Wert. Gerade dann, wenn man sie nicht als Bühne für fertige Antworten begreift, sondern als einen Raum, in dem die richtigen Fragen sichtbar werden. Und die Herausforderung der Fahrzeugindustrie besteht nicht darin, ob sie die CES besucht, sondern darin, ob sie bereit ist, sich dem zu stellen, was in Las Vegas offengelegt. Dritter Punkt. Wohin entwickeln sich Automotive HMIs? Die zukünftige Ausrichtung von Automotive HMIs wird in ihren grundlegenden Prinzipien für mich häppchenweise klarer. In der finalen Ausprägung, also wo werden wir enden, ist sie eigentlich eher weniger eindeutig geworden. Was ich in Las Vegas gesehen habe und was ich auch sonst in der Branche wahrnehme, geht es bei der HMI-Evolution nicht mehr um das Hinzufügen neuer Interface-Elemente, neuer Funktionen, neuer Komponenten, sondern um das Neujustieren und das Orchestrieren der Beziehung zwischen Mensch und zunehmend intelligenteren Systemen. Und gerade das Wort Orchestrieren, Orchestrating, kam immer wieder. Wir haben die ganzen Technologien, wir haben die Multimodalität, es ist alles irgendwie vorhanden. Und jetzt ist es unsere Aufgabe als HMI-Experten, diese Komponenten zu sehr gut funktionierenden, intuitiven, einfachen, begeisternden Mensch-Maschine-Schnittstellen zu orchestrieren, zu kombinieren. Automotive HMIs bewegen sich über klassische Interface-Fragen hinaus, also was sind Screens, welche Menüs, welche Buttons, welche Farben. Wir bewegen uns hin zu der Gestaltung einer fortlaufenden Beziehung zwischen Mensch und Fahrzeug, zwischen Mensch und Technologie. Wenn Systeme anfangen, agentisch zu werden, proaktiv zu werden, kontextbewusst zu werden, müssen HMIs Erwartungen, Vertrauen und Verantwortung managen. Gerade Vertrauen und Verantwortung geht es nicht. Das Management, das richtige Vertrauen, das richtige Level auf Vertrauen zu erzielen, klarzustellen, wer ist wofür verantwortlich und das in ganz klare, nachvollziehbare Erwartungen zu überführen, ist aus meiner Sicht eine offene Frage, wie wir das machen, aber dass wir es machen müssen, scheint mir zentral zu sein. Die zentrale Herausforderung ist nicht länger, wie Nutzer die reinen Funktionen, ich benutze mal dieses Unwort, bedienen, sondern wie Systeme Intentionen erkennen, wie sie Grenzen und Zustände auf eine Art und Weise kommunizieren, die Menschen auf eine menschliche Art und Weise, auf eine intuitive Art und Weise verstehen können. Und eines der klarsten Signale des CES ist die schrittweise Dezentrierung der visuellen Schnittstelle. Wir scheinen Peak Display überschritten zu haben. Also diese Konzepte mit Displays, die sich von einer A-Säule zur anderen spannen, das gesamte Armaturenbrett komplett einnehmen und dann noch ein Zusatzdisplay unten drunter und am Lenkrad auch nochmal eins und dann nochmal eine Projektion in die Frontscheibe. Und also im Prinzip jede Fläche in einem Fahrzeug Innenraum zu einer Mensch-Maschine-Schnittstelle umzugestalten, das ist vorbei. Da habe ich nicht ein einziges Konzept gesehen dort und es redet auch keiner mehr drüber. Was aber klar wird, HMIs verteilen sich zunehmend über die unterschiedlichen Modalitäten hinweg. Die Integration von Sprache, die Integration von Haptik, Integration von Ambient Light, also dezenten Lichtänderungen, von Sound, ja, von physischem Feedback. Wenn ich da waren mehrere Aussteller da, die so aktive Haptik ausgestellt haben. Ganz zentraler Kommunikationskanal. Und dieser Wandel reflektiert für mich eine tiefere Erkenntnis. Und die ist richtig und die ist gut. Menschen erleben die Welt nicht primär über Bildschirme. Wir als Menschen, wie wir von der Natur geschaffen sind, wie wir seit 12.000 Jahren leben, wie wir heute leben, seit 70.000 Jahren genetisch so sind, wie wir heute sind und wie wir seit 4 Milliarden Jahren aus so einer Urpfütze, so einer Ursuppenpfütze rausgewachsen sind. Ja, wir sind nicht dafür gemacht, die Welt über Bildschirme zu erleben. Ja, und deswegen sollten Mensch-Maschine-Schnittstelle Menschen nicht dazu zwingen, Bildschirme zu nutzen. Mit zunehmender Automatisierung müssen HMIs den Übergang von direkter Kontrolle zu kollaborativer Interaktion unterstützen. Das Fahrzeug ist kein passives Werkzeug mehr, sondern ein aktives System mit einer eigenen agentischen, ja, ich sag mal Agency, eine Instanz, eine eigenständige Instanz. Und HMIs müssen daher Entscheidungen erklären, Übergaben, Kontrollen aushandeln, situative Wahrnehmung unterstützen. Insbesondere dann, wenn wir, und es ist absehbar, dass es länger bleiben wird, als viele das gerne hätten, insbesondere in teilautomatisierten Szenarien, also in Szenarien, in denen ein Teil der Fahraufgabe vom Menschen erfüllt wird und ein Teil vom rollenden Roboter. Ja, genau diese Kommunikation zwischen diesen beiden Instanzen, wer macht hier eigentlich was und wie ändert sich das in absehbarer Zeit, das ist eine der zentralen Fragen. Dazu gehören Themen wie Transparenz, wie Erklärbarkeit als zentrale HMI-Anforderungen und nicht nur als optionale Features. Das schließt sich direkt an, oder das nächste Thema schließt sich da direkt an, starkes Signal in Richtung Liquid HMIs. Also dass HMIs ihren Ort, ihre örtliche Fixierung verlieren und sich verflüssigen. Ja, so dass ich also von meinem Smartphone aus mein Auto steuern kann, von meinem Auto mein Smart Home, dass also all diese Instanzen im Prinzip alles von allem aus gesteuert werden kann. Das ist das, was ich als Liquid HMI, als flüssiges HMI verstehe. Interaktionen sind also nicht länger an einen spezifischen Bildschirm, an einen physischen Ort im Fahrzeug gebunden. Die Kontrolle und die Informationen fließen über Displays, Geräte und Kontexte hinweg innerhalb des Autos, aber auch ganz besonders außerhalb des Autos. Und diese wachsende Flexibilität erhöht den Komfort, verlangt aber unabdingbar eine starke UX-Fixierung. Ich kann, wenn ich anfange, HMIs Liquid, flüssig, zu gestalten, zu verflüssigen, beliebig viel Blödsinn machen, beliebig viele Fehler machen. Ja, und kann damit dann auf der einen Seite eine unglaubliche Fragmentierung erzeugen, die zu einer unglaublich hohen Belastung führen kann von Nutzerinnen und Nutzern und am Ende eine kognitive Überlast erzeugen wird. Und vielleicht ist der wichtigste Wandel im Automotive HMI eher ein philosophischer. Ja, wir bewegen uns langsam von eher featuregetriebenen Innovationen hin zu einer wirklichen Menschzentrierung. Also die zentralen Fragen lauten nicht mehr, was können wir anzeigen oder was können wir automatisieren, sondern was braucht der Mensch gerade jetzt? Was sollte implizit bleiben, statt explizit zu werden? Und wann sollte Technologie einen Schritt zurücktreten, statt einzugreifen? Also wohin entwickeln sich Automotive HMI? Also nicht zu einem dominanten Interface-Paradigma, sondern zu einem Set gemeinsamer Prinzipien. Also der Schritt von Screens hin zu verkörperter, verkörperlichter, multisensorischer Interaktion. Also nicht nur die Augen, sondern der gesamte Körper als Interaktionsfläche. Von schieren Kommandos hin zu Konversationen, zu Kollaborationen. Von visueller Dominanz hin zu eher ruhiger, eher peripherer Wahrnehmung. Und von fixen Interfaces hin zu kontextuellen, liquiden Systemen. Das offene Risiko an dieser Stelle liegt nicht im technologischen Scheitern, sondern in der Überheblichkeit der Entwickler und Entwicklerinnen. In der Annahme, dass mehr Intelligenz automatisch zu besserer Experience führt. Die Chance liegt in Zurückhaltung, in Klarheit, in einem tiefen Verständnis menschlicher Grenzen. Automotive HMIs entwickeln sich hin zu weniger Sichtbarkeit, mehr Intelligenz im Sinne von, ich muss jetzt auch nicht unbedingt an allem teilnehmen und vor allem mehr Menschlichkeit. Ob die Branche dabei erfolgreich sein wird, hängt nicht von ihrer Fähigkeit ab, Interfaces zu innovieren, sondern von ihrer Bereitschaft, zuerst für den Menschen zu gestalten und danach über die Technologie nachzudenken. Kleiner eingebauter Werbeblock, genau damit verdiene ich mein Geld. Ob als Berater oder als Keynote-Speaker, wenn ihr diese Fragen mit mir diskutieren wollt, meldet euch einfach. Ihr könnt darüber diskutieren, machen wir ein Projekt zusammen, komme ich, mache ich mal einen Workshop bei euch, halte ich meine Keynote auf einem entsprechenden Event. Das sind die zentralen Themen, die mich im Moment umtreiben. Finaler Block. Welche Rolle werden Roboter in Haushalten und Produktionsstätten spielen? Sie sind da, sie werden kommen. Der klassische mechanische Roboter verschmilzt mit der KI und beide haben was davon. Ja, der Roboter wird intelligenter, die KI wird sichtbarer, haptischer, greifbarer, erfahrbarer. Wo führt das hin? Also die zunehmende Präsenz, die wir haben, und wir sehen das ja, also jetzt, als unser Bundeskanzler in China war, hat er ja auch die Robotikfabriken besucht dort. Und da gab es ja diese Videoausschnitte, wo dann halt so, was jetzt 20 Stück waren, Roboter im Gleichtakt Kung-Fu-Übungen durchgeführt haben. Ja, ähnliche Demonstrationen gab es auf der CES auch zuhauf. Das ist natürlich jetzt nicht das, wofür diese Maschinen gebaut worden sind. Sondern das zeigt, das demonstriert einfach nur, hey, guck mal, das ist möglich. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, was tun wir mit diesen Möglichkeiten? Ja, also welche Rolle sollten Roboter in von Menschen geprägten Umgebungen spielen? Der technologische Fortschritt ist unbeschreibbar, der ist riesig und schnell im Moment. Es bleibt aber die Lücke zwischen dem, was Roboter können und dem, was sie tun sollten. Insbesondere zum Beispiel in Haushalten und an Fabriken, an Produktionsarbeitsplätzen. Fangen wir mit der industriellen Seite an. In industriellen, produktionstechnischen Umgebungen ist die Rolle von Robotern relativ klar. Ja, hier adressieren Roboter konkrete Probleme, Arbeitskräftemangel, körperliche Belastungen, Sicherheitsrisiken, den Bedarf an gleichbleibender Qualität, das Ersetzen monotoner Tätigkeiten. Ja, also da zeichnet sich für mich doch so ein Bündel an Use Cases, an Anwendungsfällen ab, die da sehr gut sind. Und die CES zeigte einen Trend hin, einen relativ stark ausgeprägten Trend zu kollaborativen, aufgabenfokussierten Robotern, die neben Menschen arbeiten, statt sie zu ersetzen. Und in diesen Kontexten ergibt das Ganze Sinn, weil Aufgaben sehr, sehr stark strukturiert sind. Umgebungen sind kontrolliert. Und ja, der Erfolg ist messbar. Ja, ich kann ihn in Produktivität, an Sicherheit, an Zuverlässigkeit messen und damit ist er dann halt eben entsprechend auch begründbar. In privaten Haushalten bin ich mir noch nicht so richtig überzeugt, dass zumindest diese humanoiden Roboter, wie sie gezeigt worden sind, wirklich gut sind. Also es waren so Haushaltsroboter präsent. Ja, also vom klassischen Staubsaugerroboter über den Rasenmäherroboter war das alles zu sehen. Das sind Anwendungsfälle, wo ein spezifischer Roboter eine spezifische Aufgabe hat. Ja, und es gab viele Demonstrationen und die waren super neu und super spannend und super schön anzusehen. Frage ist halt wirklich, welchen echten Mehrwert ziehen wir daraus? Ja, weil Haushalte sind häufig sehr unstrukturierte, auch emotional aufgeladene Umgebungen. Also ich möchte hier in aller Ehrlichkeit in meiner Wohnung, in der ich jetzt gerade sitze, keinen Roboter rumlaufen haben. Ja, fände ich jetzt lästig, wenn dann so ein Humanoide in meiner Ecke steht, so ein bisschen vor sich hin wackelt, weil er auf sich aufmerksam machen möchte, zeigen möchte, ich könnte, wenn ich dürfte. Nee, wäre mir einfach zu doof. Will ich nicht haben. Ja, also die Effizienz ist auch in den Haushalten nicht der primäre Wert, sondern es ist die Wärme, es ist die Nähe, es ist das Zuhause sein. Kann sein, dass ich dann alter Mensch bin, der da eine völlig andere Art oder völlig falsche Art der Sicht auf die Dinge hat, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also so Roboter, die Böden saugen, die Rasen mähen, die sind akzeptiert, die sind da, finde ich in Ordnung, auch weil sie klar definierte und repetitive Aufgaben lösen. Aber darüber hinaus sehe ich noch kein wirkliches Nutzenversprechen. Ein weiteres Thema, und das wird mich in der nächsten Zeit intensiver beschäftigen, ist die Tendenz, Roboter unnötig zu vermenschlichen. Also humanoide Formen, Gesichtsausdrücke, Kleidung, soziale Verhaltensweisen werden oft als Weg zur Akzeptanz gesehen. Und ich glaube da nicht dran. Ich glaube da an das Uncanny Valley, dass das irgendwie verdammt gruselig werden kann, wenn dann so ein Roboter plötzlich versucht, sozial zu sein. Fängt schon damit an, dass unrealistische Erwartungen geschürt werden. Ja, dann das ganze emotionale Unbehagen und dann immer am Ende auch das Misstrauen, was sich dahinter verbirgt. Also die Anthropomorphisierung erzeugt auf so einer Messe natürlich Aufmerksamkeit. Hey, sieht cool aus, guck mal da. Übersetzt sich nicht automatisch in eine langfristige Nützlichkeit oder Akzeptanz. Insbesondere nicht in privaten, in intimen Umgebungen, wie dem eigenen Zuhause. Also die zentrale Frage für mich ist nicht, ob Roboter überall präsent sein können, sondern wo ihre Präsenz echten Mehrwert schafft. In Produktionsumgebungen erweitern Roboter menschliche Fähigkeiten, indem sie gefährliche, stupide, wiederholende Tätigkeit, körperliche anstrengende Tätigkeiten übernehmen. In Haushalten sehe ich viele robotische Konzepte als nicht, ja, also sie sind technisch möglich, aber sie werden nicht unbedingt benötigt, so wie sie da sichtbar waren. Ja, es war immer beeindruckend zu sehen auf der CES, aber im Alltag häufig nur schwer zu rechtfertigen. Mit zunehmender Autonomie von Robotern kommen dann auch Fragen auf wie Vertrauen, Verantwortung, Kontrolle. Was mache ich denn, wenn der jetzt plötzlich in seinem KI-Algorithmus irgendeinen Fehler hat und anfängt hier rumzurandalieren in meiner Wohnung? Ja, vielleicht hat er sogar seinen eigenen Notausknopf lahmgelegt. Sind das Szenarien, die kennen wir aus Science-Fiction-Filmen, dass das sowas nicht ausgeschaltet werden kann? Ja, und dann gibt es auch die Asimovschen Robotergesetze, wo man dann wo die Forderung besteht, dass eine Maschine immer abschaltbar sein muss durch einen Menschen. Das ist unter Umständen gar nicht mehr gegeben. Ja, in Produktionsverantwortung sind eher noch Verantwortlichkeiten erkennbar. um auch das Verhalten zu begrenzen und zu limitieren. Aber in Haushalten verschwimmt das ganz relativ schnell. Ja, was passiert denn, wenn eine falsche Entscheidung gefällt wird? Und wie viel Autonomie einer Maschine, eines Roboters ist in einem gemeinsam genutzten Raum akzeptabel? Einem gemeinsam genutzten privaten Raum? Und das ist einer der ganz heftigen, ganz schweren Fragen, die auf der CES unbeantwortet geblieben sind. Welche Rolle werden also Roboter in Haushalten und Produktionsstätten spielen? Ja, und es könnte man sich über eine Antwort spekulieren, die asymmetrisch ausfallen. Ne? Also die Produktionsumgebungen werden Roboter mit hoher Wahrscheinlichkeit akzeptieren. Sie werden zu unverzichtbaren Mitarbeitern. Ja, komplett eingebettet in den Produktionsprozess, zweckorientiert, teilweise auch unsichtbar. Ja, wenn sie gut funktionieren, nimmt man sie nicht wahr. In Haushalten werden Roboter wahrscheinlich eher auf eng definierte Aufgaben beschränkt bleiben. Ja, so. Das Problem ist, ich sehe keinen nachhaltigen Mehrwert ohne eine emotionale Übergriffigkeit. Wenn ich die rausnehme, wenn mir es egal ist, wie die Emotionen aussehen des Menschen, der mit dem Roboter zusammenlebt, dann, klar, kann man sich das einfach noch vorstellen. Aber ja, ist schwierig. Das kritische Risiko besteht aus meiner Sicht nicht darin, dass Roboter technologisch scheitern, das werden sie nicht, sondern daran, dass sie konzeptionell falsch platziert werden. Also, dass sie dort eingeführt werden, wo sie nicht hingehören. Oder, dass sie so gestaltet sind, dass die Menschen imitieren, statt sie zu unterstützen. Wir brauchen keinen Menschen 2.0. Und die Zukunft der Robotik wird sich nicht dadurch entscheiden, wie menschlich Roboter erscheinen, sondern dadurch, wie gut sie sich in menschliche Räume, an menschliche Bedürfnisse und wie sehr sie menschliche Grenzen respektieren. Dich interessiert das ganze Thema? Die CES hat Interesse bei dir geweckt. Ich habe einen Report verfasst. Die allermeisten von euch werden ihn haben ihn hoffentlich auch gelesen. Wenn du ihn noch nicht hast, melde dich bei mir über einen der Kanäle, über LinkedIn, über E-Mail, über die Podcast at beyondhmi-Adresse, wo auch immer. Sag mir, dass du ein Exemplar haben möchtest und du kriegst es postwendend kostenfrei von mir zugestellt. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.